Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Guldimann. Heute geht es um Sicherheitspolitik und Verteidigung. Rüsten wir uns für den letzten Krieg oder gegen die neuen Gefahren der Zukunft? Ich freue mich sehr, zu dieser Debatte zwei Persönlichkeiten begrüßen zu können, die hier wirklich in ihrem Fach sind. Zum einen Nationalrätin Priska Seiler-Graf und zum anderen Hans-Peter Bartels. Ihr werdet euch nachher selbst kurz vorstellen. Ich selbst war lange Zeit im Schweizerischen Diplomatischen Dienst, dann kurz im Schweizerischen Parlament und befasse mich jetzt mit verschiedenen Projekten, unter anderem mit diesem Podcast zu dritt. Priska, kannst du dich vorstellen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Tim. Es freut mich sehr, bei diesem Podcast mitmachen zu dürfen. Ich bin seit 2015 Mitglied des Nationalrates und dort Mitglied auch der Sicherheitspolitischen Kommission. Das heißt, ich muss mich mit sicherheitspolitischen Themen auseinandersetzen. Am Anfang muss ich zugeben, machte mir das etwas Mühe. Das war nicht mein Kernthema, mein Stammthema. Aber ich habe mich in der Zwischenzeit, denke ich, gut hineingearbeitet und habe gemerkt, dass sicherheitspolitische Fragen sehr zentral und wesentlich sind.
Und viel Geld kosten.
Ja, das ist so.
Hans-Peter.
Ja, Hans-Peter Bartels. Ich bin 1998 das erste Mal in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Bin Mitglied der SPD-Fraktion und bis 2015 Abgeordneter, dann 2015 bis 2020 Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages. Das ist eine besondere Funktion, die es, glaube ich, nur in Deutschland gibt. Ein Instrument, das zusätzlichen parlamentarischen Kontrolle der Streitkräfte dient.
Und was tut genau der Wehrbeauftragte? Entscheidet er?
Der hat nichts zu entscheiden, sondern der nimmt Hinweise, Beschwerden von Soldaten entgegen, zum Schutz der Grundrechte der Soldaten, so steht es im Grundgesetz, und ist andererseits ein Teil der parlamentarischen Kontrolle über die Streitkräfte. Das heißt, ist das, was man von der Armee erwartet, eigentlich machbar, also aufgrund der Beschlüsse, die das Parlament trifft oder aufgrund der Organisationen, die man der Bundeswehr gibt.
Wenn wir über Sicherheitspolitik sprechen, geht es ja darum, dass wir Bürger und Bürgerinnen erwarten, dass der Staat für unsere Sicherheit sorgt. Das ist eine genuin staatliche Aufgabe, insbesondere im traditionellen Verteidigungsbereich oder auch im Zivilschutz. Und die Behauptung, mit der ich an diese Diskussion herangehe, ist, dass sich diese Gefahrensituation radikal verändert hat, ohne dass sich die Politik verändert hat. Das ist eigentlich mein Anliegen, wie ich an die Diskussion rangehe. Was sind die Gefahren? Das eine ist natürlich, das wird jetzt sehr breit diskutiert, das ist die Umwelt, Umweltkatastrophen, das hat Deutschland getroffen, das hat auch die Schweiz getroffen und wird uns in Zukunft noch viel stärker treffen. Ich glaube, da gibt es auch ein relativ breites Bewusstsein. Das zweite ist natürlich die traditionelle Rüstung, Militär, Verteidigungspolitik, und das dritte ist dann das Neue, ist die neue Bedrohung im Cyberbereich, die auch zusammenhängt mit dem zweiten. Wenn wir uns überlegen, was sind hier die wirklichen Gefahren, beziehungsweise wie haben die sich verändert? Priska, wie siehst du das für die Diskussion in der Schweiz, jetzt mal allein von der Gefahreneinschätzung? Ich selbst habe den sicherheitspolitischen Bericht des Bundesrates gelesen und finde eigentlich, in der Gefahreneinschätzung ist das ein guter Bericht. Wie siehst du das?
Ja, diese Einschätzung teile ich. Der Bericht ist wirklich sehr brauchbar, er ist auch sehr zukunftsgerichtet. Ich finde, er macht die richtige Analyse des Bedrohungsszenarios, aber was ich an diesem Bericht richtig bemängle, ist, dass er die falschen Konsequenzen, die falschen Schlüsse daraus zieht. Es wird ganz klar attestiert in diesem Bericht, dass die Gefahren in der heutigen Zeit vor allem, nicht nur, aber vor allem ziviler Natur sind. Du hast es vorhin angesprochen, der Klimawandel. Ich glaube, der Klimawandel ist die größte Herausforderung, die sich der Menschheit im Moment stellt. Dann aber auch, wir haben es alle erlebt, die Pandemie zum Beispiel oder auch die Strommangellage. Das ist auch ein Szenario, das jetzt vermehrt ins Bewusstsein tritt. Und selbstverständlich gibt es immer noch auch militärische Bedrohungen. Ein militärischer Konflikt, aber also so ein großer vaterländischer Krieg, sag ich mal, auf Gebiet der Schweiz, schließt der Bundesrat aber in nächster Zukunft aus. Und ich denke, da ist die Einschätzung richtig. Trotzdem, wenn ich nun schaue, was machen wir gegen diese Gefahren? Also wo setzen wir die Prioritäten? bei den Finanzen, wir können ja nicht alles gleich finanzieren, diese Finanzen sind begrenzt, sehe ich hier keinen Effekt aus dieser Gefahrenanalyse. Es wird nach wie vor in konventionelle Rüstung investiert und viel zu wenig umgelagert auf die zivilen.
Vielleicht kommen wir zur Frage, was wir gegen diese Gefahren tun danach. Die Frage ist auch mal, wie schätzen wir die Gefahren überhaupt schon richtig ein? Also haben wir in der politischen Debatte ein richtiges Bild von dem, was uns bedroht?
Ein früherer NATO-Oberbefehlshaber, amerikanischer Admiral Stavridis, hat mal gesagt, wir leben in einem Zeitalter strategischer Überraschungen. Und wenn wir die letzten 30 Jahre seit dem Ende des Kalten Krieges Revue passieren lassen, dann sehen wir da einige Überraschungen. Mit den Balkankriegen haben wir nicht wirklich gerechnet. Mit dem Terror des 11. September und dem, was danach kam, Irak, Afghanistan, haben wir Tag vorher nicht gerechnet. Am 10. September war uns nichts davon klar. Mit dem IS-Terror, der also mal eben innerhalb weniger Wochen ein Drittel des Irak überrennt, in Syrien, also Teile des Landes okkupiert, war nicht zu rechnen. Mit dem arabischen Frühling, wer hat damit gerechnet? Wer hat gedacht, dass es dazu kommt und im Übrigen, dass es dann auch wieder so endet, also im Chaos oder in der Wiederherstellung von despotischen Herrschaften. Insofern, und ich schließe an, was Priska sagt, also auch die neueren Dinge, eine Pandemie oder Energieunsicherheit, wir erleben es mit also plötzlich steigenden Energiepreisen in diesem Winter, das kann enorme Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und auch auf Konfliktlagen haben. Insofern, ich würde nicht ausschließen, dass es konventionelle Konflikte auch in Zukunft geben wird. In der Ukraine sind keine Chemiewaffen, keine Biowaffen, keine Atomwaffen eingesetzt worden. War nicht in erster Linie ein Cyberkrieg, sondern sind kleine grüne Männchen, also russische Soldaten ohne Hoheitsabzeichen, auf Urlaub, also Anführungsstriche, eingesetzt gewesen bis nach Odessa und nach Charkow im Frühjahr 2014. Also daran sollten wir uns schon erinnern. Das war total konventionell. Armenien, Aserbaidschan war total konventionell. Alles, was im Nahen Osten und im Mittleren Osten sehen, auch in Afrika, an Waffenwirkung, das sind also ganz konventionelle Waffen. Da fahren dann uralte Panzer durch die Gegend, aber geschossen wird in der Regel mit Maschinengewehren und Kalaschnikows.
Also ich gehe einig mit dir, dass traditionelle Konflikte weiterhin möglich sind und Teil einer Verteidigungsstrategie sein müssen, aber gleichzeitig sagst du, man hat es nicht vorausgesehen. Jetzt zur Pandemie. Nur darauf hinzuweisen, die Münchner Sicherheitskonferenz hat in ihrer Gefahrenanalyse vor 3 Jahren gesagt, die größte Gefahr für die globale Zusammenarbeit ist eine Pandemie. Gleichzeitig hat man eigentlich die Vorbereitung dazu zurückgefahren. Also es gibt nicht nur die Überraschung, es gibt auch quasi das Nicht-Wahrnehmen-Wollen von Gefahren.
Ja, und es gibt auch das sich selber anfälliger machen für Gefahren. Also wenn ich sehe, wie wir also in einer fast besinnungslosen Modernitätsbesoffenheit also immer noch fordern, alles und jedes miteinander zu vernetzen, dann graben wir sozusagen die Grube, in die wir eines Tages reinfallen, wenn böse Menschen, ich glaube, das wird es auch in Zukunft geben, diese Vernetzung ausnutzen und sie gegen uns richten. Also wir müssen, und das steht zum Beispiel im Weißbuch, also Weißbuch der Bundesregierung von 2016, 60 Mal Resilienz herstellen. Also wir müssen dafür sorgen, dass Dinge auch dann funktionieren, wenn vieles, also existenzielle Dinge auch dann funktionieren, wenn vieles nicht mehr funktioniert. Tatsächlich gehen wir im Moment eher in die andere Richtung. Wir machen uns immer anfälliger für das Stören von all der technischen, hilfreichen Umwelt, die uns umgibt. Das sehe ich im Moment als die größte Gefahr. Mit der Pandemie werden wir hoffentlich fertig werden. Und also wir dürfen uns auch davon jetzt nicht zu sehr ängstigen lassen. Also es gibt Impfstoffe, es gibt hoffentlich demnächst auch Medikamente dagegen. Aber also die Abhängigkeit, die wir selber schaffen, davon, dass immer alles funktionieren muss, damit überhaupt irgendetwas funktioniert, die ist die existenziellste Bedrohung, die ich im Moment sehe. Also neben dem, was ich alles aufgezählt habe, das sind die wahrscheinlichen im Moment auch also real existierenden Bedrohungen. Das andere ist eine, die wir bisher in der Praxis noch nicht erlebt haben. Wenn das in der Praxis kommt, kann es verheerend sein.
Haben wir ein Problem.
Ja.
Priska.
Also ich möchte das sehr unterstützen. Und ich denke, das sind Bedrohungen, die einblühen, nicht nur militärischer Art, sondern vor allem auch ziviler Art. Also die ganze Geschichte mit dem Cyberraum, also die Digitalisierung, die hat wirklich dazu geführt, dass eben alles vernetzt ist untereinander, nichts funktioniert mehr, wenn irgendwo ein Ausfall ist. Und das macht uns natürlich sehr, sehr abhängig und auch sehr anfällig für irgendwelche bösen, sage ich mal, Anschläge. Und das ist etwas, das wirklich auch immer stattfindet und wirklich nicht nur im militärischen Bereich, sondern vor allem auch im zivilen Bereich, wenn ich daran denke, wie viele Unternehmen erpresst werden und wie abhängig eine Talinfrastruktur ist von der Elektronik zum Beispiel. Und da ich denke, da hat man sehr lange ein bisschen geschlafen. Also die Entwicklung hat uns ja wie überrannt, die ganze Digitalisierung. Und da muss man jetzt schon sehr nachrüsten und auch schauen, dass wir unsere, also Resilienz ist ein Thema, du wie du es gesagt hast, aber dass wir unsere kritischen Infrastrukturen auch wirklich ausreichend schützen. Und das ist durchaus auf beide Seiten gemeint, zivil wie auch militärisch.
Aber sind wir am Aufwachen? Also ich meine, was sicher ganz massiv zunimmt, ist die Fragilität einer enorm und zunehmend vernetzten Infrastruktur. Ob das im zivilen Bereich ist, ob das die Wirtschaft ist, ob das die Verwaltung ist, ob das auch der militärische Bereich ist, mit anderen Worten, es wird enorm anfällig. Und ich glaube zusätzlich, was man in der Schweiz unterschätzt, sind wir noch verstärkt Zielscheibe politisch motivierter Cyberangriffe über Funktionen, die in der Schweiz konzentriert sind. Das ist zum einen das Finanzwesen, zum anderen die internationalen Organisationen, zum dritten die Infrastruktur, die ja sehr stark im IT-Bereich in der Schweiz angesiedelt ist. Und man tut so eigentlich, wir sind ja etwas, in Sicherheit abseits von den großen Ereignissen. Nimmst du das wahr in deiner Politik in Bern? Ein erhöhtes Bewusstsein, zumindest Problembewusstsein, geschweige denn etwas dagegen
eine
zu tun?
Lösung ist genau, ist eine andere Geschichte. Ja, ich nehme ein erhöhtes Problembewusstsein durchaus wahr. Aber das hat lange gedauert. Hätten wir jetzt dieses Interview vor 5 Jahren gemacht, hätte ich gesagt, überhaupt nicht da, dieses Problembewusstsein. Nur von Stellen, die jetzt schon direkt betroffen sind oder sich professionell damit beschäftigen müssen. Das hat schon zugenommen in letzter Zeit. Aber wie in der Schweiz so üblich, es dauert einfach alles etwas länger, bis wir es dann auch gemerkt haben und dann auch noch etwas in diesem Bereich machen. Aber ich muss zuversichtlich sein, dass wir hier noch auf den Dampfer aufspringen können, weil es sonst die Perspektive schon nicht sehr optimistisch ist. Also ich glaube, man hat auch viel jetzt wieder aufgeholt. Gerade wenn es um Cyberabwehr geht, sowohl im militärischen wie im zivilen Bereich. Aber es reicht noch nicht aus. Ich denke, der Schutz unserer kritischen Infrastrukturen, das ist eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt. Wo würde ich ansetzen, wenn ich einem Land schaden würde? Ich würde es nicht kaputt bomben. Ich würde die kritischen Infrastrukturen kaputt machen und dann ist es eben sehr anfällig und kann sich nicht mehr wehren.
Da gibt es ja also einen politischen Schlüsselbegriff, das ist die Koordination. Und aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Verwaltung weiß ich genau, dass wenn von Koordination die Rede ist, man wieder einmal nicht weiß, wer zuständig ist. Und alle sind zuständig, alle reden mit. Und wenn man nur schaut, wer im Cyberbereich irgendwie etwas tut, geschweige denn zuständig ist in der Bundesverwaltung in der Schweiz, das sind jetzt ganz verschiedene Stellen. Nicht?
Ja? Also es gibt einen nationalen Cyberbeauftragten in der Zwischenzeit, den gibt es noch nicht so lange, ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube 2-3 Jahre, das ist Florian Schütz und bei ihm laufen die Fäden zusammen, aber was du ansprichst, Tim, das ist natürlich ein Riesenproblem, aber ich denke nicht nur in der Schweiz. Wir haben verschiedene wie Königreiche und der Austausch zwischen diesen Departementen, der könnte wirklich noch etwas besser sein und wenn ich jetzt eben gerade das Thema Cyber nochmals aufgreife, da machen die zivilen Departemente, haben nicht sehr viel investiert in Cyberabwehr. Eben, wir haben diesen Cyberbeauftragten und dann das Verteidigungsdepartement hat auch investiert in den letzten Jahren sehr. Aber die Schnittstellen oder die Kooperation oder der Austausch, die Zusammenarbeit oder vielleicht gibt es auch Synergien oder es gibt Leerläufe, das ist nicht geklärt und das funktioniert immer noch nicht richtig und ich denke, kann man noch besser anpacken und so würden sich sicher auch Synergien ergeben und schlussendlich auch wären wir effektiver gerüstet für weniger Geld.
Ist das in Deutschland viel besser?
Ach, es gibt auch in Deutschland diverse Agenturen und Beauftragte, die sich mit Datensicherheit beschäftigen. Und ich glaube, es ist nicht in erster Linie eine Frage also noch besserer Bürokratie oder noch perfekterer Technik der Abschirmung, sondern des Mindsets. Also solange dieses, wir müssen alles mit allem vernetzen, also die oberste Priorität bleibt. Und wir haben es in der Pandemie erlebt. Also die Hauptausrede dafür, dass irgendwas nicht funktioniert ist, aber wenn nicht digitalisiert genug sind. Also verdammt nochmal, man kann auch am Wochenende von Gesundheitsämtern im Zweifel mit durchtelefonieren, die Daten durchgeben und dann schreibt sie jemand auf. Es sind nur 400 Kreise in Deutschland. Hat man 400 Mal ein Telefongespräch geführt in irgendeiner Zentrale, wo 20 Leute sitzen, da hat niemand zu viel zu tun, um das zu machen. Aber weil es nicht digitalisiert ist, gibt es am Wochenende keine Daten. Also das kann alles nicht sein. Nicht? Und also die Ausrede Digitalisierung muss weg. Wir haben mal in unserer sozialdemokratischen Arbeitsgruppe Sicherheitspolitik im Bundestag damals den Datenexperten, also den Cyber-Experten eingeladen, Sandro Geiken, und am Schluss seines beunruhigenden Vortrags also ihn dann gefragt, und was ist denn seine Empfehlung, was muss man tun? Und die einfache Antwort, die er sagte, war Entnetzung. Entnetzung. Mhm. Also wir haben bei der Bundeswehr gibt es einen Bereich, der auch für offensive Cyberoperationen da ist. Also es ist nicht sehr groß, aber immerhin, das gibt es auch. Und das Erste, was die mal geübt haben, war, also wie üben die? Nicht? Die können nicht irgendwie in anderen Ländern was tun. Also insofern greifen die mal die eigenen Truppen an. Und also eine Folge war, dass man bei der deutschen Luftabwehr nochmal ganz genau geguckt hat, wo die eigentlich Schnittstellen zum zivilen Netz haben. Weg, weg, weg. Also um Gottes Willen nicht haben. Egal, welchen Vorteil das bringt. Also man muss nicht an die Weltzeituhr angeschlossen sein. Also damit man Raketen aufspüren kann. Nicht, das muss man alles selber können. Also Insellösungen sind nicht die Pest, sondern sind manchmal genau die Lösung. Nicht, also nicht alles systemisch denken, sondern also beherrschbare, also einzelne, auch abschaltbare Systeme haben. Heißt ja nicht, dass wir also in die Steinzeit zurückgehen, aber es muss sozusagen also einzelne digitale Systeme geben und es muss auch analoge Backups geben. Also wir haben mal einen Schützenpanzer also angeschafft, also den hat die Bundeswehr jetzt, also wo das Problem ist, alles mit allem verbunden, total digital. Also wenn die Luke nach oben auf ist, dreht der Turm nicht, weil er weiß, dass die Luke auf ist und er könnte jemandem an den Kopf stoßen. Das wäre blöd, aber im Gefecht kann es entscheidend sein, dass er sich drehen kann. Am besten weiß er nicht, dass die Luke auf ist. Es muss jemand wissen, der drin sitzt. Und dann macht er die vielleicht besser zu. Nicht? Aber also dieses sozusagen, also die Lösung für also jedes Problem ist irgendeine technische von wir vernetzen noch mehr, wir verbinden also Sensoren mit Maschinen.
Aber ihr seid nicht die Lösung. Aber ihr seid in der Bundeswehr in dem Sinne weiter als die Schweiz, als zu den drei Waffengattungen Luft, Boden, Marine, ist die vierte Cyber dazugekommen auf gleicher Ebene. Das ist in der Schweiz noch nicht so.
Doch. Das ist jetzt also, schon so. Ja, hat lange gedauert, aber es ist schon so. Also gerade der neue Chef der Armee, der kommt aus der IT-Branche und hat da ja schon Akzente gesetzt. Und man hat jetzt vorwärts gemacht, es wird ein Cyberkommando geben, ein Cyberbataillon, wir haben eine Cyber-RS. Und die hat man wirklich, den Nachholbedarf wirklich gesehen und auch mehr in diese Richtung gemacht. Aber ich finde noch interessant, was Hans-Peter Bartels jetzt sagt, oder? Weil die neuen Waffensysteme, die gehen ja genau in diese Richtung eigentlich, die du jetzt wieder kritisierst, oder? Die sind eben sehr vernetzt, die kommunizieren miteinander. Wenn ich jetzt zum Beispiel, du weißt, wir sind in der Diskussion, der Bundesrat hat entschieden, ein neues Kampfflugzeug zu beschaffen, also für den Typ hat er sich entschieden. Und das ist genau, dieser R-35 ist genau ein Flugzeug, das eben sehr vernetzt agiert, in einem ständigen Austausch sein muss
mit anderen Waffensystemen.
Auch mit Amerika. Schön. Und das ist ja genau der Kritikpunkt, warum wir nicht so Freude haben an diesem Flugzeug. Aber unter anderen Punkten auch. Aber eben diese Abhängigkeit, die dadurch entsteht. Gut, die Frage ist, Unabhängigkeit gibt es sowieso nicht. Das ist mir auch bewusst. Aber ich denke ja auch, die Abhängigkeit sollte so klein wie möglich sein.
Neues Kampfflugzeug. Hier stellt sich natürlich die Frage, hier wird konventionell gerüstet. Ich habe vor einiger Zeit Bruno Kahl, den Präsidenten des deutschen Geheimdienstes, Bundesnachrichtendienst, gefragt. Wir hätten hier in der Schweiz eine Diskussion über neue Rüstung. Herr Kahl, wie würden Sie die Verteilung machen, Cyber und konventionell in der Rüstung, sagt er, ohne einen Bruchteil einer Sekunde zu warten, 50-50. Nachsatz, das Konventionelle nicht vernachlässigen. Ich glaube, die Gefahr besteht nicht, aber was? Die Gefahr ist, dass wenn man vom Aufwand her schaut, der Cyberbereich sehr, also stiefmütterlich ist ein Euphemismus, für die Aufwendungen, die man dort getätigt in der Rüstung im Vergleich zur konventionellen Rüstung. Wie passiert das jetzt in der Schweiz? Weil ihr habt ja im Parlament im Zusammenhang des Rüstungskredites für die Kampfflugzeuge von linker Seite den Vorschlag gemacht, zuerst solle man das breiter abklären und hat nicht funktioniert. Kannst du das erzählen?
Nee, hat leider nicht funktioniert. Ja, wir haben einfach ein Budget, das wir ausgeben können und das wird nicht größer. Ich finde es auch richtig, dass es nicht größer wird, weil wir auch in anderen Bereichen natürlich Herausforderungen haben, die wir meistern müssen. Und da stellt sich die Frage, was für eine Priorisierung machen wir? Was ist jetzt wirklich wichtig? Was ist auch wichtig, aber vielleicht weniger? Man muss priorisieren. Ich denke auch, man kann nichts einfach sagen, wir machen hier gar nichts. Aber es kann nicht alles auf dem gleichen Niveau behandelt werden. Wir haben, als die Diskussion in der Schweiz entstand, wir kaufen ein neues Kampfflugzeug, haben wir uns von der SP sehr dagegen gewehrt, weil wir gesagt haben, das ist jetzt nicht die prioritäre Frage. Wir haben auch angezweifelt, dass Kampfflugzeuge im Falle der Schweiz, muss ich immer sagen, ich sage nicht generell, aber im Falle der Schweiz, einfach nur die Rolle einnehmen müssen einer Luftpolizei und nicht wirklich ein militärisch offensives Szenario dahinter stecken muss. Wir haben ein Alternativkonzept erarbeitet, wir haben Jets vorgeschlagen für den Luftpolizeidienst, für einen robusten Luftpolizeidienst und für eine Zwei-Typen-Luftwaffe plädiert, indem man die FA-18-Flotte noch hätte schonen können. Die wäre längere Zeit einsetzbar gewesen, weil die Flugstunden nicht so schnell aufgebraucht wären. Aber damit sind wir gescheitert.
Aber ihr seid auch gescheitert mit der Forderung einer breiten Gefahrenanalyse, genau. Die dann Einfluss haben muss, genau, auf das Rüstungsprogramm. Ja, das mit anderen Worten, eine traditionelle Diskussion hat dazu geführt, einfach nachrüsten, ohne zu fragen, wofür.
Genau. Sag ich jetzt mal etwas krass. Wir wollten die Grundsatzdebatte führen. Ich habe auch einen Rückweisungsantrag beim Armeebudget gestellt, die genau diese Frage als Grundlage hatte. Wollen wir nicht jetzt mal grundsätzlich über eine neue Ausgangslage diskutieren, die Gelder neu verteilen, aufgrund von der guten Bedrohungsanalyse des sicherheitspolitischen Berichts, aber mit den meiner Meinung nach richtigen Konsequenzen. Man, wie gesagt, man muss sich priorisieren und die Frage der Eintretenswahrscheinlichkeit eines bestimmten Szenarios, das dünkt mich doch eminent wichtig.
Hans-Peter, du hast ein Interview in der NZZ gegeben, das freudig abgedruckt worden ist von der NZZ, weil du dich positiv geäußert hast über die Tatsache, dass über die schweizerische Rüstung, über die schweizerische Sicherheitspolitik hier im mitteleuropäischen Raum eigentlich ein Bereich gut verteidigungspolitisch aufgerüstet dasteht. Zitiere ich dich falsch? Mit anderen Worten, das wurde in der Schweiz aufgenommen als Zuspruch aus Deutschland von hoher Stelle.
Also, dass die Schweiz kein sicherheitspolitisches Vakuum ist, ist schon mal für alle, die drumherum liegen, nützlich. Die Schweiz sorgt selbst für ihre Sicherheit. Das ist gut. Und wenn die Schweiz sozusagen sicherheitspolitisch auch noch eine Reserve darstellt, also sozusagen nicht nur also ihre Gipfelhöhen und Täler also mit der Muskete verteidigt, sondern im Zweifel auch in der Lage wäre, sozusagen, also wenn es wirklich gefährlich würde, also auf der gleichen technischen Höhe wie andere europäische Staaten, einen Gegner abzuschrecken, dann wäre
konventionell.
Dann wäre das gut. Also wir ist nichts dagegen einzuwenden, wenn es ein, ob das F-18 oder F-35 ist, aber sozusagen ein oder der Eurofighter, das wäre natürlich aus deutscher Sicht besonders wünschenswert gewesen, also weil wir haben den Eurofighter, da hätte man auch Synergien möglicherweise heben können. Aber eben modern ausgerüstet zu sein, das ist schon auch ein Wert für die, mit denen die Schweiz nicht verbündet ist. Sie ist ja mit niemandem verbündet, aber sie liegt halt mitten in Europa. Und insofern sollte sie weder sicherheitspolitisch noch überhaupt politisch ein Wagen sein.
Aber wenn du die Rüstungsdiskussion anschaust in Deutschland, was ja auffällt, ist im ganzen Zusammenhang der Bundestagswahl, Parteiprogramme, in den Diskussionen, die für die geführt werden, für die neue Regierung, Sicherheitspolitik spielt eigentlich keine große Rolle oder keine Rolle. Wie siehst du das im Hinblick auf eine künftige Rolle der neuen Bundesregierung für den Rüstungsbereich, dass man da das Traditionelle einfach fortsetzt oder ein ziemlich grundsätzliches Umdenken stattfinden könnte?
Also dieses Fehlen einer sicherheitspolitischen Debatte im Wahlkampf ist schon bemerkenswert. Ist übrigens von der Öffentlichkeit auch nicht sehr eingefordert worden. In den 4 Triellen der 3 Kanzlerkandidaten ist das, glaube ich, in einer der Veranstaltungen mal gefragt worden und dann ging es da aber auch nicht um den Kern der Sache. Bei den Koalitionsverhandlungen hat man das Thema Verteidigung gemeinsam mit Außenpolitik und Entwicklungspolitik in eine von 22 Arbeitsgruppen gesteckt. Das sagt auch etwas über den Stellenwert. Ist das jetzt gut oder schlecht? Also das wird auch davon abhängen, wie dann Positionen besetzt werden, auch welche Rolle der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz für sich sieht. Ich bin ziemlich sicher, dass er von seinen europäischen Regierungschefkollegen relativ häufig auf das Thema Deutschlands Rolle in der Sicherheitspolitik angesprochen wird. Also Deutschland ist zu groß, um danach nicht gefragt zu werden. Es ist das größte Land in Europa, wirtschaftlich stärkste, zweitgrößte NATO-Nation, viertstärkste Volkswirtschaft der Welt. Also da kann man sich nicht wegducken, verstecken oder sagen, sollen mal andere machen. Das geht bis hin zur nuklearen Teilhabe. Aber kleine Länder wie Belgien oder die Niederlande, auch Italien, also halten daran fest, wie wir bisher auch daran festhalten, dass wir nicht um das zu tun, sondern um es zu können, aus Abschreckungsgründen Atomwaffen der Amerikaner in Deutschland haben, die im Zweifel mit deutschen Trägermitteln, in dem Fall also Tornado-Jachtbombern, in ein Ziel gebracht würden, von dem wir hoffen, dass es das nie geben wird. Nicht? Aber das ist ein Teil der Abschreckung, die sozialdemokratische Regierungen bisher eigentlich immer mitgetragen haben. Insofern gehe ich mal davon aus, auch mit den Grünen wird das jetzt vereinbart werden, aber es wird nicht leichter.
Aber die Grünen haben ihre Zweifel am 2%-Ziel. Mit anderen Worten, was du gesagt hast, es darf nicht mehr Geld ausgegeben werden. Von der grünen Seite wird das auch gesagt in Deutschland. Ich bin mir nicht sicher, ob das logisch ist. Denn wenn wir heute feststellen, und das ist meine Überzeugung, dass die Bedrohungslage, die Gefahrenlage sich massiv verschärft hat in den letzten 20 Jahren. Wenn sich ein Problem vergrößert, ist es nicht logisch zu sagen, ja, wir geben dafür gleich viel Geld aus wie früher. Ist das konsequent? Ja?
Also ich denke, es braucht eben ein bisschen auch ein umfassenderes Verständnis vom Begriff Sicherheit. Wir reden jetzt immer so über territoriale Sicherheit, aber ich denke, es geht um menschliche Sicherheit im Allgemeinen. Und was wir jetzt gar nicht angesprochen haben bis jetzt, also sind ja immer dann die Auswirkungen von Konflikten, über die wir jetzt gesprochen haben. Ich glaube auch, die werden halt nicht verschwinden und auch für das können wir können das nicht negieren und einfach kein Augenmerk darauf haben. Aber gescheiter, und jetzt rede ich halt aus der Rolle der Schweiz vielleicht, das ist sicher eine ganz andere Rolle, die Deutschland innehat, fände ich es halt schon sehr wichtiger, dass wir noch mehr investieren in Entwicklungszusammenarbeit, fragile Kontexte, also zu schauen, dass Konflikte vielleicht gar nicht erst geschehen, im Präventionsbereich mehr investieren. Weil dort kürzen wir das Budget jedes Jahr und dort braucht es dringend mehr Geld. Und für mich gehört das auch, die Entwicklungszusammenarbeit gehört für mich ganz klar auch zum Begriff Sicherheit.
Das ist ja eine Idee, die im Zusammenhang der Diskussion der 2% geführt worden ist, dass man auch von deutscher Seite gesagt hat, ja am besten, wir packen das zusammen und sagen, wir machen 3% und verteilen es dann ein bisschen anders, sodass aber am Schluss für die militärische, wie auch immer definierte Verteidigung nicht mehr rausschaut. Aber wenn du, Hans-Peter, wenn du die Meinung teilst, dass die Gefahrensituation sich verschärft hat, findest du es richtig, dass man dafür immer noch mehr oder weniger gleich viel Geld ausgibt, weil politisch nicht mehr möglich ist?
Nein, man braucht schon mehr Geld und das ist seit 2014, also seit dieser welthistorischen Wende mit der Annexion der Krim, der Besetzung der Ostukraine, dem Druck auf sozusagen die osteuropäischen NATO- und EU-Partner durch Russland eine neue Lage entstanden ist. Also seitdem wird deutlich mehr Geld ausgegeben, also eine Steigerung inzwischen von über 40% des deutschen Verteidigungshaushalts. Das ist alles noch längst nicht in der Größenordnung 2%. Zu Zeiten des Kalten Krieges hatten wir mal, also in den 80er Jahren, 3,5% unseres Bruttosozialprodukts, also nur Westdeutschland, für Verteidigung aufgewandt. Ich vermute, in der DDR wird es höher gewesen sein. Aber also jetzt sind wir bei 1,5 oder 1,6%, also in die Richtung 2% sollte man schon kommen. Kann ich mir auch vorstellen, dass es also weiter Steigerungen gibt, aber sicher also in dieser Koalition also nicht ganz schnell in Richtung, also so, dass die 2% jetzt in diesen Jahren dieser Koalition sicher erreicht würden. Man muss auch sehen, dass in der Bundeswehr ohne Ende Geld verbrannt wird. Also für, wenn man 900 Millionen Euro für zwei Tanker für die Marine ausgeben will, die man, also wenn ich es jetzt mal böse sage, also es gab früher mal Szenarien, wir kaufen die gebraucht und rüsten die halt für die militärischen Zwecke aus, würde alles völlig ausreichen, sind halt Tankstellen auf See. Nicht? Dann, also für die 900 Millionen kann ja schon also ein Drittel F-35-Geschwader kaufen. Also damit hat man alle Folgekosten noch nicht abgedeckt, also klar, das wäre eine Investition mit hohen Folgekosten, aber also es wird Geld auch zum Teil in einer Weise ausgegeben, also dass man also mehr Sicherheit daraus ziehen könnte aus dem Etat, den wir jetzt mit 50 Milliarden Euro, also für 2022 ist das so beantragt, also nicht, das Haushalt muss dann von der neuen Koalition noch beschlossen werden, das war sozusagen der Entwurf der alten Koalition, also wenn das so kommt, das ist schon eine Menge Geld. Der Schweiz würde ich jetzt nicht zumuten wollen, also dass sie NATO-Ziele erfüllen soll, sie ist ja nicht in der NATO und also hat das völlig richtig gesagt, also die Schweiz kann auch noch zusätzlich eine andere Rolle spielen, nicht? Deutschland spielt die manchmal auch gerne und manchmal auch gut, nicht? Also vermittelnd und mit Entwicklungszusammenarbeit und sozusagen diese zivile Komponente der Sicherheitspolitik, aber wir müssen, das erwarten unsere Bündnispartner von uns, das erwartet die Welt von uns, wir müssen schon ein Faktor in der Abschreckung sein, durch präsente Stärke in der Mitte Europas.
Du hast es angedeutet, Kampfflugzeuge. Hast du gesagt, es wäre ja nicht schlecht, die Schweiz hätte solche Kampfflugzeuge und im Ernstfall könnten die ja auch so ein bisschen gemeinsam eingesetzt werden.
Irgendwie auch abschrecken.
Ich bin absolut für eine europäische Verteidigungspolitik und wäre auch dafür, die Schweiz würde da mitmachen. Ich glaube einfach nicht, dass Sicherheit national gedacht werden kann. Genauso wenig wie Wirtschaft national gedacht werden kann. Aber in der Schweiz hält man fest, die Sicherheit beginnt an der Schweizer Grenze und endet an der Schweizer Grenze. Gibt es da irgendwelche Überlegungen, vielleicht das etwas aufzuweichen?
Das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Kapitel, das du hier auftust und du hast es selber gesagt. In der Wirtschaft zweifelt niemand daran, dass man da international denken muss, dass alles miteinander verflochten ist, dass man nicht autonom irgendetwas selber bewerkstelligen kann und in der Sicherheitspolitik, also zumindest jetzt mal in der Schweiz, sage ich mal, da hat man das Gefühl, dann können wir dann wieder die Grenze raufziehen und wir sind dann wehrhaft gegen alles Böse, was von außen kommt. Und neutral. Ja gut, der Begriff neutral, der wird ja immer so gebraucht, wie es dann jeweils genau in den Kontext passt. Oder? Neutralität heißt für viele einfach passiv sein und ja, nicht einmischen. Ich habe ein bisschen eine andere Meinung von Neutralität. Ich denke, Neutralität verpflichtet uns auch, mal proaktiv und Stellung zu beziehen. Das ist schon auch eine Aufgabe, die wir haben. Aber noch wegen der ursprünglichen Frage. Ich finde ganz klar, wir können das nicht. Wir sind mitten in Europa. Wir sind umgeben von NATO-Ländern. Das sind unsere Freunde, das sind unsere Partner. Wir müssen unseren Beitrag leisten. Ja, das finde ich auch. Darum bin ich nicht gegen Kampfjets. Wir haben die Luftraumsicherung, das machen wir gemeinsam. Aber ich bin der Meinung, das war der falsche Typ, aber das ist der falsche Typ, aber das ist ein anderes Kapitel. Ich finde schon, aber wir profitieren ja auch von der NATO. Also das ist ein sicherer Schirm um uns herum und die Ideen, dass dann die Schweiz sich autonom da noch verteidigt, wenn irgendein böser Angreifer durch den NATO-Ring durchmarschiert ist oder durchgeflogen und wir können dann noch etwas richten dann auf Schweizer Boden, das finde ich eher eine absurde Vorstellung. Aber man muss natürlich schon sehen, wir müssen bündnisfrei bleiben. Das ist in unserer DNA, das ist in unserer Grundstruktur. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Kooperationen suchen sollen, vor allem auch jetzt auch in Friedenszeiten. Und ich bin überzeugt, wenn irgendein Szenario jetzt nicht, mir gar nicht vorstellen, aber wenn es wirklich einen bewaffneten Konflikt wieder gibt mitten in Westeuropa, dann müssen wir uns entscheiden. Dann können wir jetzt auch neutral. Wir ziehen uns zurück.
Es wird nicht gehen. Dann müssen wir uns entscheiden. Aber die Frage, die sich doch stellen wird, ist, dass in diesem hybriden, grauen Bereich zwischen militärisch, cyber, privat, staatlich, unklar, die Schweiz Zielscheibe wird. Und wir ein Problem haben, das nicht nur die Schweiz, sondern vielleicht auch andere Staaten in Europa betrifft. Und dann wird die Frage sein, inwiefern wir auf eine gewisse europäische Solidarität zählen können. Und im Moment sind da die Zeichen nicht gerade auf eine Verstärkung der Kooperation, sondern eher, dass man in Brüssel sagt, naja, jetzt entscheidet euch endlich, was ihr wollt, und dann schauen wir mal weiter. Nicht? Das heißt, die Auswirkung der aktuellen europapolitischen Situation, um nicht zu sagen Isolation der Schweiz, wird sich im Sicherheitsbereich auch auswirken. Darüber wird nicht diskutiert. Oder denkst du, es wäre Zeit, vielleicht da auch noch den Finger zu heben und passt einmal auf, dass die Schweiz in die Bedrulle kommen könnte, wenn wir unsere Beziehung mit Brüssel nicht regeln. Und das ist auch, und das hängt damit zusammen, nicht direkt, aber indirekt auch mit der NATO.
Also wir erheben ja diesen Finger, wir weisen die ganze Zeit darauf hin, dass wir unsere Beziehung klären müssen und dass es eben eine Beziehung gibt zur EU. Es gibt Stimmen in der Schweiz, die negieren sogar diesen Fakt. Und dass diese Zusammenarbeit oder, sage ich mal, diese Freundschaft, ja, ich brauche jetzt dieses Wort, auch im militärischen Bereich eine Rolle spielen könnte, das ist klar. Wir sind auch jetzt abhängig. Also wenn ich jetzt wieder an eben das aktuellste Beispiel, die Kampfjetbeschaffung, denke, ja, Luftlagebilder. Wenn wir nur unseren Luftraum ansehen könnten, dann wären wir hoffnungslos verloren. In einer Viertelstunde ist so ein Jet durch in der Schweiz. Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Nachbarstaaten mit uns die Luftlagebilder austauschen. Da gibt es ja auch verschiedene Abkommen. Das ist auch sehr wichtig, dass wir das machen. Also wir sind immer in einer Abhängigkeit zu unseren Nachbarstaaten. Und ich würde das eben nicht negativ behaften, sondern eben sagen, es ist etwas, eine gemeinsame Aufgabe. Wir müssen, es gibt für mich nicht jeder für sich, sondern es gibt für mich einen gemeinsamen. Also dieser aufkommende Nationalismus, der macht mir sehr Sorgen. Ich glaube noch an das europäische Projekt. Ich bin leider da ein bisschen altmodisch, weil ich der Grundgedanke, der gefällt mir immer noch. Ich sehe all die Schwierigkeiten, ich sehe auch, wo es nicht gut läuft, aber schlussendlich bin ich überzeugt, dass das die richtige Idee ist dahinter. Und die bringt auch Frieden.
Europas Friedensprojekt und Gemeinsamkeit. Hans-Peter, ich wollte dich, die Frage brennt mir schon lange auf der Zunge. Wehrbeauftragter des Bundestages, 5 Jahre, 2015 bis 2020 warst du in sehr prominenter Funktion. Das war auch Zeit des Afghanistan-Einsatzes. Man hat 20 Jahre lang einen Einsatz geleistet, es endete im Fiasko. Helmut Schmidt hat mal gesagt, es war gut am Anfang natürlich, er war dafür, aber später dann nicht mehr, ohne zu sagen, wann war der Punkt, wo man sich das hätte anders überlegen sollen, um nicht in das Fiasko zu kommen, wo wir jetzt gelandet sind. Wie ist es möglich, dass die Bundesrepublik an diesem Holzweg aktiv teilgenommen hat während 20 Jahren und rückblickend feststellen muss, es war eigentlich nicht so gut?
Teilnehmen ist das richtige Wort. Also wir haben die Teilnahme beschlossen, als die USA angegriffen waren, 11. September, durch Al-Qaida von Afghanistan aus operierend und die USA sich dann entschieden hatten, in Afghanistan zu intervenieren. Da waren wir solidarisch. Mhm. Eine Fregatte, die in den New Yorker Hafen einlief mit dem Banner We Stand By You, also hat Stürme sozusagen auch von Deutschland Begeisterung in den USA nochmal ausgelöst. Also war der erste Verbündete, der sozusagen, also auch Gerhard Schröder als Bundeskanzler damals, nicht uneingeschränkte Solidarität, gesagt hat, das ist jetzt so schlimm, da ist gar keine Frage. Also wir sind mit den USA und die USA müssen entscheiden.
Der Bündnisfall.
Und es war gar nicht, also es hat auch Bündnisfalloperationen gegeben, aber die in Afghanistan waren nicht Bündnisfalloperationen, sondern das war sozusagen eine Coalition of the Willing. NATO wurde später. Aber nicht, also NATO hatten wir im Mittelmeer zum Beispiel, es gab Bündnisoperationen, aber jedenfalls, also wir haben den Bündnisfall festgestellt, aber das, was in Afghanistan stattfand, war nicht Bündnis. Nicht? Wäre auch nicht durch den Beistandsartikel gedeckt. Aber sozusagen, wir sind sicher dann am Ende nur noch aus Solidarität da gewesen, also nach dem Motto gemeinsam rein, gemeinsam raus. Unsere französischen Freunde sind 2011 raus, nachdem wieder hohe Verluste in einem Jahr hatten und auch dann anderen Schauplatz, also Afrika wurde für sie dann nochmal wichtiger. Der heutige amerikanische Präsident Biden hat schon als Vizepräsidentschaftskandidat, wie auch Obama, mit dem er gemeinsam kandidiert hat, das Ende dieses amerikanischen Engagements möglichst schnell angestrebt. Das war in den Nullerjahren noch, nicht? 2008, 2009. Es gibt ein Buch von dem amerikanischen Journalisten Bob Woodward, Obama at War, wo er beschreibt, wie in diesem ersten Jahr der neuen Obama-Regierung sich in der amerikanischen Administration sich Hillary Clinton mit General Petraeus und Biden und Obama also darüber verständigt haben, wie man das jetzt hinkriegt, aus Afghanistan und aus dem Irak zurückzukommen. Und für Afghanistan hieß es dann erstmal Truppenverstärkung, um dann, also wenn alles geklärt ist, also leichter wieder rauszukommen. Aber wenn Sie dieses Buch 400 Seiten lesen, dann fällt Ihnen eine Sache vielleicht gar nicht auf, aber mir ist am Ende dann doch aufgefallen, auf diesen 400 Seiten kommt zweimal das Wort NATO vor. Das heißt, es ist eine amerikanische innenpolitische Angelegenheit gewesen, wie man dieses Engagement im Mittleren Osten, in Zentralasien zu Ende kriegt. Und insofern, Trump stand da nicht völlig allein, aber die Art, wie es dann Trump beendet hat mit dem also US-Taliban-Abkommen, bedingungsloser Rückzug, an nichts geknüpft, also als nur daran, dass jedenfalls die Amerikaner nicht mehr angegriffen werden beim, oder die internationalen Truppen nicht mehr angegriffen werden beim Rückzug, das war eine Bankrotterklärung westlicher Interventionspolitik. Das macht es in jeder künftigen Krise schwieriger für den Westen oder die internationale Gemeinschaft nochmal zu intervenieren. Also insofern, also das ist das wirklich Schlimme. Also das Schlimme daneben ist für die vielen Afghanen, denen man Hoffnung gegeben hat, dass man deren Hoffnung jetzt enttäuscht und sie einem sehr ungewissen Schicksal überlässt.
Aber deutsche Verteidigungspolitik setzt nach wie vor auf die Allianz mit Amerika.
Genau.
Im Moment mit einem Präsident Biden macht das noch einigermaßen Sinn. Auch er denkt oft America first. Ganz anders könnte es wieder aussehen, wenn die Republikaner den nächsten Präsidenten stellen. Und das ist die Zeit, für die heute Verteidigungspolitik geplant wird. Nicht. Nein. Wird nicht geplant.
Man kann ja nicht eine Verteidigungspolitik also für sozusagen ein bestimmtes innenpolitisches Szenario der USA planen, sondern die Frage muss Europa mehr selber können. Die hat sich ja auch nicht erst seit Trump gestellt.
Oder
also diese Frage, also erinnern wir uns 2003 oder 2004 in der Europäischen Union, ein Gipfeltreffen der Staatschefs und vier scheren aus: Juncker, Luxemburg, Verhofstadt, Belgien, Chirac, Frankreich und Gerhard Schröder. Und schlagen vor, wir müssen jetzt endlich ein europäisches Hauptquartier einrichten, damit Europa schlagkräftiger wird. Das sogenannte Terburen-Gipfel oder Pralinen-Gipfel wurde auch gesagt in Belgien, also wo es um sozusagen dieses Hauptquartier ging, das es bis heute nicht gibt. Und die Amerikaner haben das damals für eine eher blöde Idee gehalten, nach dem Motto Doppelung von Strukturen, die wir in der NATO doch schon haben. Die Briten haben es nicht mitgemacht, da waren sie noch in der EU. Ich glaube, das wäre jetzt an der Zeit, bevor in Frankreich gewählt wird, also sozusagen die letzten Monate von Macrons erster Amtszeit, da gibt es unter französischer Ratspräsidentschaft einen Gipfel der Europäischen Union zur Verteidigungspolitik, also speziell Thema Verteidigung. Also das wäre ein gutes Signal, also eines selbstbewussten Europas. Und das heißt dann nicht, das ist das europäische Hauptquartier der Europäischen Union, sondern es ist das Hauptquartier der Europäer, die da mitmachen wollen. Das müssen gar nicht alle sein, es ist wie beim Euro. Beim Euro sind auch nicht alle dabei. Nicht, aber die mitmachen wollen, können sozusagen dieses Hauptquartier formieren. Das werden ganz überwiegend NATO-Staaten sein, europäische NATO-Staaten. Und es ist ja fast deckungsgleich. Nicht, es sind dann auch EU-Staaten, die eine eigene Kapazität darstellen müssen.
Aber für all diese Vorschläge gibt es doch ein zentrales Problem. Und das kommt von euren beiden Positionen heraus, ist, man sieht die Gefahren. Man hat Überlegungen darüber, was man machen sollte und stellt einfach fest, es gibt nicht das politische Bewusstsein in der politischen Öffentlichkeit, die Voraussetzungen geben könnten, dass man auch wirklich handeln kann. Das heißt, was mir fehlt, ist das Bewusstsein in einer breiten Öffentlichkeit über die verschärfte Sicherheitslage und die Konsequenz darauf, dass man etwas tun muss. Folglich tut man das, was man immer gemacht hat, ohne etwas zu ändern. Und im Allgemeinen wird kaum darüber diskutiert. Ich glaube, und das zeigt sich jetzt auch in der Unterschriftensammlung gegen das Kampfflugzeug, ist man erfolgreich.
Ja, wir sind auf Kurs, ja.
Auf Kurs.
Ja, dass die Abstimmung kommt, das ist so sicher wie das Armin.
Okay, aber glaubst du, dass damit, das wäre zu hoffen, eine verteidigungspolitische Debatte breiter ausgelöst wird mit all den Fragen, die wir hier jetzt diskutiert haben, oder bleibt das eine
Nebenschauplatz? Wir hoffen es natürlich. Es ist nicht das einzige Argument für diese Initiative, aber es ist auch ein Argument, dass wir eben genau diese Debatte eben wieder, die Möglichkeit haben, diese Debatte eben wieder zu führen und wir auch die Themen setzen können von unserer Seite her. Denn dein Eindruck täuscht nicht. Es ist schon so, dass man diese Debatte eigentlich gar nicht führen will. Ich denke, das hat auch damit zu tun, weil es unangenehm ist für beide Seiten. Auch wir müssen auch anerkennen, es doch militärische Bedrohungen, das ist nicht so,
dass es
nicht gibt. Ja, vielleicht, oder? An den Rändern Europas. Aber man muss auch sagen, dass dieser ganze, der Begriff Sicherheit, sehr komplex ist, dass es nicht einfacher geworden ist in den letzten Jahrzehnten und dass es schwierig ist, halt die richtige Antwort darauf zu finden. Und weil es eben so schwierig ist, weil alles immer hybrider wird, weil alles komplexer wird, scheut man wahrscheinlich die Diskussion. Aber nötig wäre es und ich bin bereit, jede Gelegenheit zu nutzen, die sich bietet, auch über diese Themen zu diskutieren. Mhm.
Hans-Peter, du ja auch. Bist du zuversichtlich, dass in der Öffentlichkeit was passiert?
Also wenn das Problem groß genug ist, dann wird die Diskussion auch sehr schnell kommen. Kann sein, dass wir uns im Moment, weil wir auch ein anderes Problem jetzt haben mit der Seuche, mit der Corona-Pandemie, dass vielleicht das als die größte Gefahr im Moment einschätzen. Aber also wir wissen nicht, was passiert, also Russland und Ukraine, China und Taiwan.
In China haben wir gar nicht gesprochen.
Ob es irgendwo einen Terroranschlag gibt, das kann sehr schnell sozusagen dazu führen, dass wir also Diskussionen, die wir eigentlich gar nicht so dringend jetzt haben wollten, dann kriegen würden. Die neue Ampelkoalition in Deutschland hat sich vorgenommen, zu Beginn der Wahlperiode ein sicherheitspolitisches Grundsatzpapier zu erarbeiten, so eine Art nationale Sicherheitsstrategie, die dann auch dem Bundestag vorgelegt wird zu einer Diskussion. Es gibt auch Vorschläge, etwa einmal im Jahr eine internationale Woche im Bundestag durchzuführen, zum Beispiel jeweils vor der Münchner Sicherheitskonferenz. Sowas fände ich absolut sinnvoll. Also wir brauchen die geordnete Debatte, also nicht alarmistisch, aber also im Bewusstsein, und das ist im deutschen Moment das größte Problem, der Bedeutung Deutschlands für die anderen. Also wir tun immer noch so, als ob Deutschland sich irgendwie in der Nische befindet, also wo man auch einfach gar nichts machen kann. Aber alle sehen, wenn wir nichts machen. Also wir müssen Dinge tun.
Am liebsten würdet ihr eine Rolle wie die Schweiz spielen, nicht?
So ja, die große Schweiz. Die Schweiz ist schon nett.
Ja, richtig. Aber an sich bedeutet das, dass in der öffentlichen Debatte neben Corona und neben Umwelt eine dritte Debatte über Sicherheitspolitik im Moment nicht Platz hat. Das heißt, es muss etwas passieren, damit wirklich ein Umdenken stattfindet für ein breiteres Verständnis der objektiven Problemlage.
Ich fürchte, es ist so.
Also das ist,
macht es nicht einfacher.
Ich glaube, das als Schlusspunkt ist vielleicht nicht so optimistisch, aber ab und zu ist es notwendig, realistisch zu sein. Ganz herzlichen Dank.